Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Lifehack Peace, dem friedenspolitischen Podcast vom Netzwerk Friedenskooperative. Heute haben wir ein ganz besonders aktuelles Thema. Es geht nämlich um die Anschaffung der bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr und wir haben dazu einen Gast, der sich gut zu dem Thema auskennt, nämlich Marius Pletsch. Hallo Marius.
Hallo.
Du bist Beirat bei der IMI, der Informationsstelle Militarisierung, Redakteur bei der Wissenschaft und Frieden. Du bist Campaigner bei der DFGVK für die Kampagne Killerroboter stoppen. Habe ich da was vergessen?
Bundessprecher der DFGVK seit 2019, Ende 2019.
Und im Rahmen all dieser Tätigkeiten beschäftigst du dich auch mit dem Thema bewaffnete Drohnen?
Genau, das Thema bewaffnete Drohnen begleitet mich jetzt im Prinzip, seit ich mein Praktikum bei der IMI damals gemacht habe im Rahmen des Studiums. Das war 2015 und genau da hatte ich mich mit dem Thema näher auseinandergesetzt, vor allem damals mit der Euro-Drohne. Da hatte ich eine Studie zugeschrieben im Rahmen des Praktikums und seitdem begleite ich halt das Thema, gerade auch für die IMI, dann halt immer weiter bis jetzt.
Wir sollten heute noch dazu sagen, wann wir aufnehmen, nämlich der 8. Dezember, weil es gab heute eine super aktuelle Nachricht, mit der wir selber nicht gerechnet haben. Nämlich hat die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass Norbert Walter-Borjans, der SPD-Vorsitzende, sich gegen die Anschaffung von Drohnen ausgesprochen hat. Was sagst du denn dazu?
Ja, also er hat nicht wirklich gesagt, dass er sich jetzt gegen die Bewaffnung entscheidet, sondern dass halt noch nicht genug darüber diskutiert wurde und daher noch keine Entscheidung jetzt getroffen werden kann. Also es ist nochmal ein bisschen was anderes. Es ist für uns natürlich eine super gute Nachricht, weil damit das jetzt erstmal wieder hinausgezögert ist und erstmal nicht passiert. Das ist toll. Aber über den Punkt, ob jetzt genug debattiert wurde darüber, ja oder nein, darüber lässt sich halt auch gut streiten. Da können wir dann ja vielleicht später im Gespräch dann nochmal näher drauf eingehen und auch auf den Artikel. Aber vielleicht macht Sinn, erstmal, wie wir überhaupt zu diesem Punkt gekommen sind, das erstmal aufzudröseln.
Ich hatte bei dir gelesen, dass es auch schon sehr viel Diskussion in den letzten Wochen und Monaten innerhalb der SPD gab.
Ja, genau. Also das Thema Anschaffung von bewaffneten Drohnen und dann jetzt die letzten Jahre Bewaffnung der schon geleasten Drohnen, das begleitet uns jetzt wirklich schon sehr lange. Also das ist kein neues Thema. Es wird schon mindestens seit 10 Jahren darüber gesprochen. Es gab 2013 schon mal im Koalitionsvertrag die Absicht, eine breite Debatte zu führen, um dann zu einer Entscheidung zu kommen. Dann wurde die eigentliche Entscheidung 2014 schon getroffen. Man hatte sich dann nochmal 2 Jahre später auf ein Modell geeinigt. Das hatte damals der damalige Generalinspekteur der Bundeswehr gemacht. Der hatte sich festgelegt auf die Heron TP. Dann gab es einen langen Rechtsstreit mit einem konkurrierenden Unternehmen. Und dann war es kurz davor, dass man diese Bewaffnung durchbringen wollte durch den Bundestag. Das hatte damals auch, 2017, die SPD dann noch verhindert, weil es einmal kurz vor der Bundestagswahl war und man ungern diese Entscheidung dann so kurz vor der Bundestagswahl treffen wollte als SPD. Und genau dadurch, dass die SPD dann gesagt hat, okay, wir wollen halt keine Munition für die Heron TP, die in dem gleichen Vorgang dann mitgeleast werden sollte, beschaffen, wurde der Punkt von der Tagesordnung genommen und damit war das erstmal vom Tisch. Dann hatte man sich in den Koalitionsgesprächen 2018 zwischen CDU und SPD darauf geeinigt, CDU, CSU und SPD darauf geeinigt, dass man die Heron TP jetzt erstmal als Aufklärungsdrohne leasen möchte und über die Frage der Bewaffnung derselbigen dann halt zu einem späteren Zeitpunkt dann entscheiden möchte. Dann gab es erstmal 2 Jahre mehr oder weniger Stille und jetzt dann halt 2020 die Drohnendebatte, die angestoßen wurde, gerade vom Verteidigungsministerium, wo man jetzt halt mehr und mehr darauf gedrängt hatte, dass man ja jetzt möglichst bald zu einer Entscheidung kommen möchte. Genau, und die SPD hatte das Ganze mit begleitet, hatte dann nach dieser Drohnendebatte vom Verteidigungsministerium Kriterien aufgestellt, unter denen sie sich generell das Ja zur Bewaffnung vorstellen könnte.
Wie sahen die aus?
Das waren teilweise Kriterien, die jetzt keine großen Probleme für die Bundeswehr oder das Verteidigungsministerium gewesen wären. Also es war einmal eine klare Absage an gezielte Tötungen. Zu den Punkten kann ich später nochmal genauer dann drauf eingehen, nur jetzt erstmal, um so vorzustellen. Also es war Absage von gezielten Tötungen, dann ein klares Nein zu autonomen Waffensystemen, dann ja so Transparenzmaßnahmen, dass man halt die Einsatzregeln offenlegen sollte, womit halt nicht diese immer geheimen Rules of Engagement gemeint waren, sondern so allgemeine Einsatzgrundsätze. Dann die Stationierung in den Einsatzländern und die psychologische Betreuung der Soldaten. Also das waren so die Hauptpunkte. Und ein paar davon waren eigentlich sowieso schon erfüllt. Also die Stationierung in den Einsatzländern zum Beispiel, der Bedienpersonals, das wird sowieso schon auch bei den momentan im Einsatz befindlichen Heron-1-Drohnen so gehandhabt. Also Heron-1-Drohnen sind in Afghanistan und in Mali im Einsatz. Und da ist es im Prinzip, wird es so gehandhabt und ist auch eigentlich nicht wirklich jetzt umstritten und man möchte nicht diese große Distanz haben, wie das jetzt zum Beispiel die USA hat, die dann in den USA sitzen und die Drohnen, die zum Beispiel in Afghanistan oder im Irak im Einsatz sind, dann steuern. Das möchte man da halt nicht. Andere Punkte sind ein bisschen unklarer und kritischer, gerade dieser Punkt mit der, dass man keine gezielten Tötungen möchte. Das nehme ich der Bundesregierung jetzt auch erstmal so ab und auch nur die Frage ist halt, was damit gemeint ist. Es gab viel zu lange keine klare Verurteilung von der Drohnenkriegsführung, wie wir sie zum Beispiel von den USA, aber nicht nur von denen in den letzten Jahren gesehen haben.
Gibt es die denn jetzt?
Ja, das war halt das Interessante, dass man halt im Gespräch, in dieser Debatte 2020 gemerkt hat, dass man sich, dass man zumindest sagt, ja okay, sowas wollen wir nicht, das kritisieren wir auch. Das war quasi so die erste große Kritik an dem großen Verbündeten USA. Aber es war natürlich ein bisschen durchschaubar, weil man sich natürlich nur davon distanziert hat, um zu sagen, okay, also so wollen wir es nicht handhaben, so wollen wir das nicht machen. Also bitte gebt uns das, ihr könnt uns da vertrauen, dass wir das nicht wollen. Das war natürlich einfach nur ein Schachzug, sich von dem Alliierten hier zu distanzieren, damit man selber dann über das militärische Gerät dann verfügen kann. Und nur, wie gesagt, das Problem ist, dass man halt immer noch keine wirklichen Einsatzszenarien hat oder Beispiele hat, was damit genau gemeint ist. Also es ist halt einfach, es bleibt ein Lippenbekenntnis, solange man es nicht konkretisiert und klarer macht, was versteht man überhaupt unter gezielten Tötungen und wo ziehen wir dann da die Grenze? Also welche Personen in welchem Konflikt können wir wie angreifen? Das ist halt noch unklar geblieben.
Was mir ganz stark oft an der Debatte auffällt, ist, dass diese bewaffneten Drohnen angeschafft werden sollen, um unsere Soldatinnen und Soldaten zu schützen. Ich finde das einen sehr interessanten Spin. Also das sind Waffen, mit denen man schießen kann, aber sie sind ausschließlich zum Schutz da.
Genau, also das ist auch mittlerweile das Argument, was am meisten in den Vordergrund gestellt wird, sowohl vom Bundesverteidigungsministerium als auch jetzt von den SPD-Abgeordneten, die sehr dafür sind, dass die Drohnen, also die Heron-TP-Drohnen, bewaffnet werden sollen. Wie es dazu kam, dieses Schutzargument wird im Prinzip immer wieder gebracht. Gut, einmal kann man natürlich grundsätzlich die Frage stellen, sie sind ja erstmal überhaupt in Gefahr, weil sie in Einsätzen sind, die natürlich in Auslandseinsätzen sind, die ja sowieso erstmal fragwürdig sind, ob sie jetzt der Sicherheit Deutschlands so viel dienen. Da kann man erstmal grundsätzlich drüber debattieren. Dann die Frage, braucht es bewaffnete Drohnen, um zum Beispiel Objektschutz zu sichern, also um jetzt zum Beispiel ein Feldlager zu schützen? Oder gibt es dann dafür jetzt dann auch militärisch nicht andere Mittel, die kostengünstiger und halt auch nicht als Angriffswaffe wirklich funktionieren würden? Also zum Beispiel Luftverteidigung im Nahbereich oder so. Also ja, deshalb ist dieses ganze Schutzargument natürlich schon mal problematisch. Und natürlich ist es eine Absolutsetzung des Schutzes der eigenen Soldatin. Und gleichzeitig ist man natürlich dadurch, dass man über eine relativ potente Angriffswaffe damit auch verfügt, setzt man natürlich dann das Risiko der Zivilbevölkerung, der setzt man natürlich dann das große Risiko auf, dass es dann halt zu zum Beispiel Kollateralschäden kommt. Gerade wenn man, wie auch die Bundeswehr das in einem Gerichtsprozess argumentiert hat, mit den Waffen, die angeschafft werden sollen, halt auch im urbanen Gebiet dann vorgehen möchte, wo natürlich die Situation dann nochmal deutlich unübersichtlicher ist und ja, damit natürlich dann die Risiken dann auch nochmal steigen, dass es zu zivilen Opfern kommt.
Was mir jetzt in den letzten Wochen noch aufgefallen ist, ein Argument, das auch häufiger mal angeführt wird, ist so nach dem Motto, wir müssen doch mal uns den Konflikt in Bergkarabach anschauen. Das zeigt doch eigentlich, dass wir jetzt umso mehr bewaffnete Drohnen brauchen. Da finde ich auch diese Schlussfolgerung sehr interessant, weil dass wir jetzt auch unbedingt Drohnen brauchen, das wäre jetzt nicht meine Schlussfolgerung daraus geworden, sondern eher, dass man vielleicht generell was gegen Drohnenbewaffnung tun müsste.
Ja, genau, also das kann man halt sehen, dass die Proliferation von Drohnen natürlich schon so weit fortgeschritten ist, dass man halt dagegen vorgehen müsste, dass man halt gucken muss, okay, wo haben wir hier Chancen für eine Abrüstung dann auch zu sorgen und für Rüstungskontrolle zu sorgen, damit man halt die Verbreitung dieser Waffensysteme kontrolliert, nicht nur an Staaten, sondern auch an nichtstaatliche Akteure. Das Beispiel Bergkarabach ist natürlich wirklich erschreckend gewesen insofern, dass man natürlich dann schon gesehen hat, wie viel sich da machen lässt. Allerdings muss man auch sagen, dass es sich bei Armenien natürlich jetzt nicht um eine hochgerüstete Nation gehandelt hat. Das heißt, man hat immer noch gesehen, dass Drohnen halt da ein Mittel sind, wo man jetzt auf keine große Gegenwehr trifft, wo keine große Luftverteidigung da ist. Das hat man halt gerade in diesen asymmetrischen Kriegen, wo halt die Drohne eine entscheidende Waffe ist. Nur die Frage ist halt, ob man da mitmachen möchte oder nicht, oder ob man nicht immer noch sagen möchte, nee, wir verzichten darauf ganz bewusst, setzen uns dafür ein, dass wir Rüstungskontrolle wieder auf die Tagesordnung bringen, gerade in den internationalen Foren. Und gucken halt auch, dass wir hier sagen, okay, klar, diese Entscheidung jetzt zum Beispiel auch für die bewaffneten Drohnen wäre jetzt noch nicht die automatisierte Kriegsführung gewesen, ne, aber es wäre halt schon ein Schritt in die Richtung gewesen, und um zu sagen, okay, hier wollen wir wollen das überhaupt nicht, deshalb überdenken wir das und lassen es vielleicht lieber.
Das mit der automatisierten Kriegsführung fand ich eh noch einen spannenden Punkt. Da gibt es ja die einen, die sagen, die bewaffneten Drohnen sind jetzt so eine Art Türöffner. Und dann gibt es die anderen, die aber darauf hinweisen, die Drohnen werden ja von Soldatinnen und Soldaten vor Ort, also in dem Einsatzgebiet dann gesteuert, und das habe gar nichts mit automatisierter Kriegsführung zu tun. Warum nimmst du denn eigentlich an, dass dadurch der Schritt zur automatisierten Kriegsführung getan wird?
Also ehrlich gesagt habe ich mich da noch nie so klar positioniert, dass ich sage, okay, jetzt mit der Bewaffnung von den 5-Heron TP-Drohnen sind wir jetzt in, quasi das ist dann der Schritt zu autonomen Waffensystemen. Also das war mir immer ein bisschen zu schnell, weil da halt dann doch nochmal eine Menge dazwischen ist. Nur sehen wir halt dadurch, dass halt immer mehr Systeme mit immer mehr Sensoren auch im Einsatz sind, ist natürlich die Frage, wer schaut sich das an und wer wertet diese Sensordaten überhaupt aus? Und da sehe ich eher die Gefahr, dass in dem Bereich relativ viel automatisiert wird. Und dadurch wird halt auch schon menschliche Kontrolle natürlich immer weiter zurückgefahren, wenn die Datenmengen erstmal vorgefiltert werden und man teilweise Schwierigkeiten hat, dann gar nicht mehr zu wissen, okay, das System gibt mir jetzt zum Beispiel Vorschläge an Zielen, und ich weiß aber gar nicht mehr wirklich, wie das System überhaupt darauf gekommen ist, dass mir das jetzt halt diese Ziele vorschlägt. Und dass man halt da schon sagt, okay, das wollen wir auf gar keinen Fall. Also mit den 5 Heron TP-Drohnen, maximal 7, die im Gespräch sind, wären wir jetzt noch nicht im automatisierten Krieg. Aber dadurch, dass man halt immer mehr sich auf diese Systeme verlässt und diese Systeme auch immer weiter anschafft, ist natürlich dann der Drang schon dazu da, diese Datenmengen, die man dann halt einfach hat, dann auch ja automatisiert auszuwerten, einfach weil man das Personal und die Mittel gar nicht mehr hat, das alles zu sichten und auszuwerten.
Das sind wahrscheinlich auch alles so offene Punkte, die jetzt aktuell in der Debatte eigentlich noch ausdiskutiert werden müssten, oder wurden die das im Rahmen dieser Drohnendebatte, die vom Verteidigungsministerium angesetzt wurde in diesem Jahr?
Ja, also diese Drohnendebatte, da gibt es genug Punkte, die man kritisieren kann. Ich meine, über das Thema, wie gesagt, wird schon 10 Jahre gesprochen. Und gerade jetzt auch von dem Diskurs, der auch dann wissenschaftlich geführt wird, merkt man, so langsam kommen da nicht mehr so richtig viele neue Argumente. Die Frage ist, und die Kritik, die man sich ja anbringen kann an daran, wie jetzt die Drohnendebatte gelaufen ist, ist einerseits, wer überhaupt eingeladen wurde zu sprechen. Da kann man immer fragen, okay, zum Beispiel hätte man nicht mehr WhistleblowerInnen aus dem Bereich dazu holen müssen, dass die halt auch ihren Standpunkt da sagen, oder Opfer von Drohnenkriegsführung, ob man denen nochmal eine Bühne gibt, damit man halt einfach diese erste Handerfahrung auch in der Debatte hat. Dann gab es halt auch das Problem, gerade durch die Corona-Situation momentan, dass es halt abseits der Veranstaltungen, die das Bundesverteidigungsministerium organisiert hat, relativ wenig Gegenveranstaltungen gab. Einfach weil es von der Organisation her natürlich relativ schwierig war. Und die Sachen, die stattgefunden haben, hatten jetzt halt auch nicht so eine durchschlagende Reichweite. Also da kann man natürlich immer sagen, okay, das lief nicht gut in der Drohne, es wurde halt nicht von allen relevanten Akteuren, nicht alle relevanten Akteure konnten hier zu dem Thema sprechen. Das hat man auch gerade noch mal gesehen in der Bundestagsdebatte, in der Sachverständigenanhörung, die es ja noch mal gab zu dem Thema im Oktober. Da war zum Beispiel niemand aus der Friedens- und Konfliktforschung zu geben. Also keine der Parteien hatte jemand aus der Friedens- und Konfliktforschung eingeladen. Nebenbei, dass halt auch noch keine einzige Frau auf dem Panel saß, was eigentlich im Jahr 2020 auch ein bisschen komisch ist. Und gerade bei dem Thema, wo es wirklich eine Menge auch guter Expertinnen gibt, war das schon etwas befremdlich. Und genau, also man kann da halt sagen, okay, es wurde halt nicht von allen möglichen und relevanten Leuten was gesagt, aber im Prinzip die Argumente sind mehr oder weniger ausgetauscht. Jetzt ist halt nur die Frage, auch jetzt gerade mit der Entscheidung von Norbert Walter Borjans, das jetzt nochmal zu vertagen. Also will man diese Debatte halt dann nochmal führen? Also es ist jetzt eher, wie gesagt, aufgeschoben, nicht aufgehoben. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man halt auch da eine klarere Position dann mal irgendwann hat von der SPD. Weil jetzt dadurch wird natürlich dann auch der mögliche Krach in der Fraktion wird vielleicht vermieden. Ich weiß nicht, ob es noch eine Fraktionsabstimmung über das Thema geben wird, ja oder nein. Das ist jetzt momentan noch nicht sicher. Dafür ist die Info gerade ein bisschen zu frisch reingekommen. Aber einfach, um da jetzt auch mal ein Stimmungsbild aus der SPD-Fraktion zu bekommen, wie steht ihr denn da jetzt wirklich zu? Das hat man jetzt halt erstmal nicht.
Ja, gut, dass du jetzt nochmal die Debatte in der SPD ansprichst. Also da hat es in den vergangenen Wochen Positionierung gegeben, unter anderem von drei Landesverbänden, von Bayern, Baden-Württemberg und Berlin zuletzt. Dann gab es von diesem linken Netzwerk in der SPD, wie heißen die nochmal, Forum Demokratische Linke?
Demokratische Linke 21, genau.
Genau, die haben sich auch dagegen ausgesprochen und einzelne Politikerinnen und Politiker, ebenso wie zum Beispiel der Lothar Binding, der im Vorwärts auch dazu geschrieben hat und auch nochmal sich mit diesem Argument befasst hat, dass es um den Schutz von Soldatinnen und Soldaten geht. Und es gab noch eine Initiative aus Köln, also von ja eher so Basismitgliedern, wo aber auch einige Bundestagsabgeordnete unterzeichnet haben. Ich finde das jetzt sehr spannend zu beobachten, wie das in der SPD ausgeht. Also ob es da noch zu einem Nein kommt, hältst du das für realistisch?
Genau, also noch eine AG, die auch sich noch dagegen positioniert hat, ist die AG 60+, in der auch Lothar Binding Mitglied ist. Und genau, also da gab es eine Menge Wind jetzt die letzten Wochen von denen, die sich halt dagegen ausgesprochen haben. Gerade halt der Druck aus Köln ist, denke ich, nicht ganz unwichtig, weil ja der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich aus Köln kommt und dort seinen Wahlkreis hat und auch mehr auf der Seite der Skeptiker zu zählen war und der sich zum Beispiel in der Debatte 2013, 14 auch eher gegen die Anschaffung von bewaffneten Drohnen damals positioniert hatte.
Jetzt mal abseits von den inhaltlichen Argumenten, glaubst du auch, dass das Vorgehen von Annegret Kramp-Karrenbauer da vielleicht nicht zuträglich war für ihre Position? Also mich hat das sehr stark daran erinnert, wie Anfang des Jahres Tornado-Nachfolgeflugzeuge beschafft werden sollten, aber die SPD sich dann so überrümpelt gefühlt hat, dass die Entscheidung vertagt werden musste, was auch mit ein kleiner Erfolg der Friedensbewegung war. Und jetzt auch bei der Drohnenbeschaffung gab es dann eine Pressemitteilung von Karl-Heinz Brunner, das ist der abrüstungspolitische Sprecher, wo er schrieb, er sei außer sich. Und das ist ja eine bemerkenswerte Wortwahl bei so einem Vorgang.
Ja, auf jeden Fall, genau. Also Karl-Heinz Brunner pflegt eigentlich so einen guten Kontakt zur Friedensbewegung, ist da immer sehr ansprechbar. Er hat halt auch immer gesagt, nee, man müsste dann auch weiter darüber diskutieren, und er sieht noch offene Fragen, gerade auch in dem allgemeinen Einsatzkonzept der Bundeswehr, was vorgelegt wurde, zu den bewaffneten Drohnen, sehe er auch noch offene Fragen. Und genau, also diese Situation, wo er sich dann dazu gezwungen gesehen hat, da jetzt dann mal eine Pressemitteilung rauszuhauen, das kam durch, ich glaube, es war eine Fragestunde im Bundestag, wo Annegret Kramp-Karrenbauer auf eine Frage aus der AfD-Fraktion geantwortet hatte und dabei gesagt hatte, dass der Verteidigungsausschuss, das BMVG, doch angefragt hätte, beziehungsweise aufgefordert hätte, hier die Vorlage zu bringen, jetzt möglichst bald. Und einfach weil das ein sachlicher Fehler war, hatte sich da dann halt der Abgeordnete Brunner dann da so echauffiert und auch düpiert gezeigt. Die Frage, also die Sache ist, dass es jetzt überhaupt diesen Zeitdruck gab, daran ist die SPD nicht ganz unschuldig, weil aus der SPD es immer geheißen hat, dass man dieses Thema auf keinen Fall mit in den Wahlkampf nehmen möchte und da raushalten möchte. Und deshalb, wenn eine Entscheidung getroffen werden soll, die noch in diesem Jahr stattfinden soll, weil man halt nicht wollte, dass es A wieder ja die Gefahr da ist, dass man im Wahlkampf blöd dasteht, gerade weil man sich halt gerade friedenspolitisch in der SPD mehr profilieren möchte, wie man halt an den Entscheidungen zum Beispiel mit der Tornado-Nachfolge ja auch gesehen hat. Genau, und deshalb war halt da dieser Druck da für das BMVG, das jetzt möglichst schnell zu machen. Das hat man auch daran gesehen, dass noch im Oktober das BMVG meinte, dass man bis zu 12 Monaten für die 25-MIO-Vorlage brauchen würde, um die vorzubereiten. Und im nächsten Monat, schon im November, lag die Vorlage dann schon im Finanzministerium. Also das heißt, da war der Zeitdruck, der halt auch mit durch diese Aussagen aus der SPD dann aufgebaut wurde, anscheinend so groß, dass man da jetzt halt auch ein paar Fehler gemacht hat. Einerseits einen Fehler, diesen persönlichen Fehler von Annegret Kramp-Karrenbauer, da was zu sagen, was so nicht ganz richtig ist. Und dann auch der Fehler, dass man halt noch kein aktualisiertes Grundsatzdokument hat aus dem BMVG, wo natürlich dann Fragen, die offen geblieben sind und Punkte, wo man noch hätte noch nacharbeiten müssen, die jetzt momentan noch komplett offen sind.
Und wie groß jetzt der Zeitdruck ist, das sieht man jetzt an den Terminen ganz gut. Heute ist der 8. Wenn ich richtig informiert bin, soll im Haushaltsausschuss am 16. darüber entschieden werden.
Im Verteidigungs- und im Haushaltsausschuss, genau, also das war bisher so der Zeitplan, dass man das am 16. machen wollen würde. Vorher würde die SPD-Fraktion noch entscheiden. Und da ist jetzt die Frage, wie es jetzt halt genau weitergeht mit der Aussage, die Norbert Walter Borjans jetzt in der Süddeutschen gemacht hat. Wird es jetzt überhaupt noch zu der Fraktionsabstimmung kommen, ja oder nein? Ich könnte mir halt vorstellen, dass es jetzt komplett vom Tisch ist und dass da jetzt erstmal gar nicht dann auch drüber geredet wird. Das müssen wir abwarten. Also es kann halt auch sein, dass man die Abstimmung trotzdem möchte, aber es halt dann nicht entscheiden möchte. Es ist momentan halt alles ein bisschen unklar, wie es da jetzt weitergeht. Nur wenn halt von der SPD-Führung das Signal kommt, dass da noch nicht genug drüber geredet wird, nicht genug darüber geredet wurde, kann ich mir irgendwie nicht wirklich vorstellen, dass dann die SPD-Fraktion da jetzt dann weiter vorgeht. Nur ist es natürlich schon ein bisschen ein Konflikt, den man dann da jetzt aufmacht, weil die Verteidigungsexpertin in der Fraktion sich schon eher dazu positioniert hatten, gerade Fritz Felgentreu und auch andere, die hier sehr klar mittlerweile für eine Bewaffnung plädiert haben, auch immer mit dem Argument des Schutzes der Soldatin.
Ja, dann lohnt sich ja wirklich der Blick in die Nachrichten die nächsten Tage und zu sehen, was die einschlägigen Friedensorganisationen dazu schreiben. Ich wäre soweit am Ende mit dem Gespräch. Danke dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Hast du noch was, was du sagen möchtest?
Nee, ich möchte es nur noch mal sagen, dass es natürlich wirklich ein riesiger Erfolg ist der Friedensbewegung, dass man jetzt diese Entscheidung hoffentlich dann halt jetzt erstmal nochmal vertagen konnte. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass man hier mal tatsächlich eine Entscheidung auch irgendwie im Bundestag mal darüber hat und die Sachen nicht immer nur immer weiter vertagt. Andererseits ist mir halt auch bewusst, dass wenn man jetzt abseits von den Koalitionsspielereien und von der Koalition, die wir jetzt gerade haben, in den Bundestag guckt, hätten wir halt rein von den Stimmen momentan eine Mehrheit für eine Bewaffnung durch die CDU, durch die AfD und die FDP, die sich hier klar für eine Bewaffnung ausgesprochen haben. Dadurch, dass man jetzt halt das wieder vertagt, verschiebt man es natürlich dann wahrscheinlich auch auf die nächste Koalition. Und ja, im Zweifel dürfen sich dann die Grünen bei der SPD bedanken, dass man das jetzt dann in den Koalitionsgesprächen dann wieder, wieder besprechen darf. Also auch das bleibt zu beobachten und abzuwarten, wie das läuft.
Ja, spannend. Also ich traue mich aktuell noch nicht zu sagen, dass das dieses Jahr noch nicht entschieden wird. Aber ich hoffe es natürlich. Gut, Marius, wo kann man mehr von dir und deiner Arbeit erfahren?
Einerseits natürlich bei der Informationsstelle Militarisierung. Da kann man gucken. Und ansonsten bei Twitter kann man mich finden, wobei ich da nicht wirklich kein sonderlich fleißiger Schreiberling bin, was das angeht. Ja, ab und zu auch auf der DFGVK-Webseite oder in Verbindung mit der Kampagne Killerroboter stoppen.
Wir packen euch natürlich alle wichtigen Links wieder in die Shownotes, wie immer. Lohnt sich sehr, da immer mit reinzublicken. Da sind noch viele interessante Sachen. Und übrigens, IMI-Artikel haben wir da, glaube ich, sehr häufig und sagen dann, und wenn ihr das nochmal im Detail lesen wollt, schaut bei der IMI vorbei. Dann also auch nochmal danke dafür eure Arbeit. Gut, dann wäre das die letzte Folge für dieses Jahr gewesen und wir hören uns wieder im Jahr 2021. Macht's gut, bleibt gesund und jetzt schon mal einen guten Rutsch, auch wenn es noch ein bisschen früh ist. Auf Wiederhören. Tschüss.
Tschüss.